Guten Morgen. Soll ich euch was Cooles sagen? Das Doppelbett ist da. Ja, gerade haben Gippards geschrieben, das Doppelbett, sie haben eins. Also mit euch kann man Reich Gottes bauen und das nicht nur mit Gebet und Predigen, sondern auch mit Doppelbetten. Das finde ich richtig cool. Ich finde es super, dass es heute Morgen übersetzt wird. Ich wurde gebeten, aus diesem Grund etwas langsamer zu sprechen. Das ist jetzt nicht meine allergrößte Gabe. Ich gebe mir Mühe. Ich hoffe, ihr da hinten kommt mit. Ihr macht das super, ich bin mir sicher. Ich liebe es sehr, zu lernen und mir Dinge anzuhören, von denen ich wenig Ahnung habe. Und da gibt es eine Menge. Ich liebe es, Podcasts zu hören oder sonst irgendwie gut und klug aufgearbeitete Informationen. Ich lese viel, ich gebe zu, relativ selektiv in den Themen, also das, was mich auch interessiert. Ich liebe es, auch Predigten zu hören. Hör unter der Woche, gehe ich ganz gerne mal laufen und höre dann irgendeine Predigt aus anderen Gemeinden, suche mir dann immer Themen raus, wo ich denke, da habe ich noch was zu lernen, auch da gibt es eine Menge. Und ich liebe es auch, Predigten zu hören über Themen, über die man seltener etwas hört. Und die Predigt heute Morgen erfüllt all diese Kriterien nicht. Das ist so eine Predigt, bei der könnte man denken, ach so, ja, das wusste ich jetzt schon. Also das wusste ich eigentlich schon ewig, weil das ist ja total klar. Ich gebe zu, das ist vielleicht jetzt nicht die klügste Einführung in eine Predigt. Deswegen habe ich sie genannt, kann dein Gott reiten? Weil ich dachte, dann seid ihr vielleicht deswegen einfach gespannt und neugierig auf das, was kommt. Aber mir fiel bei der Vorbereitung ein Zitat von Mark Twain ein, vielleicht kennt ihr das. Der hat gesagt, es sind nicht die Dinge in der Bibel, die ich nicht verstehe, die mich herausfordern, sondern es sind die Dinge, die ich verstehe. Und das ist, das ist mir aufgefallen bei dem Thema heute Morgen, dass es genau sowas ist, was ich eigentlich so gut kenne und so gut meine zu verstehen, was mich aber eigentlich am meisten herausfordert, weil ich mich so sehr daran gewöhnt habe. Und wer mich schon mal hat predigen hören, der weiß, dass ich gerne über Dinge predige, in denen ich selber gerade mittendrin stecke, weil ich da irgendwie am besten drüber reden kann, weil es mich selber gerade so sehr beschäftigt. Und es ist eben ein Thema, wo ich gemerkt habe, dass Gott es irgendwie in der letzten Zeit immer wieder so bei mir auf den Tisch gebracht hat und dass es mich selber so beschäftigt. Und deswegen möchte ich euch heute damit hineinnehmen. Ich habe vor ein paar Wochen eine Frauenfreizeit geleitet hier bei Neues Leben, ein Achtsamkeitswochenende. Und da versuchen wir mit den Frauen auf unterschiedlichste Arten und Weisen, sie in die Gegenwart Gottes zu führen und ihnen so Dinge an die Hand zu geben, die sie auch in ihren Alltag mit einbauen können, um einfach achtsamer mit sich und ihrem Glauben umzugehen. Und eine Sache, die wir mit ihnen gemacht haben, war, dass wir sie auf einen Spaziergang geschickt haben. Das ganze Wochenende drehte sich um das Thema Worte und Wahrheit. Und wir haben sie auf einen Spaziergang geschickt und haben ihnen Mut gemacht, doch mal mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen, wo sie in ihrem Leben noch Lügen glauben oder wo sich die Wahrheit Gottes in ihrem Leben nicht wirklich entfaltet hat. Und sie sollten da einfach mal Gott fragen, ob Gott ihnen da ein bestimmtes Thema aufs Herz legt. Jetzt war ich ja Mitarbeiter bei dieser Freizeit und das ist meistens so, dass ich dann nicht dazu komme, bei solchen Sachen mitzumachen, weil ich in der Zeit irgendwas anderes schon vorbereite. Aber es war an dem Nachmittag so, dass ich tatsächlich so 15 Minuten Zeit hatte und dachte ich, ach komm, machst du wenigstens so eine ganz kleine Runde und fragst mal kurz bei Gott nach, ob es irgendwas gibt, was er dir sagen will, vielleicht so, hab aber nicht so wirklich viel erwartet. Und dann kam doch so eine Stimme in mir, in meinem Herzen, die gesagt hat, Elli, ich bin da. Und dann dachte ich so, ach schade, das wusste ich schon. Und dann kam das wieder so, nein, ich bin bei dir. Und in mir wieder so, ja, danke, das weiß ich ja. Und dann diese Stimme, ich weiß, dass du das weißt, aber du hast es nicht verstanden. Denn dass ich bei dir bin, das verändert alles. Und bei dir verändert das viel zu wenig. Und seitdem ist das ein Thema, was mich total beschäftigt und wo ich somit unterwegs bin. Ich weiß nicht, was dieser Vers, der ja auch in der Bibel steht, in Matthäus 28, siehe, ich bin bei euch alle Tage, was diese Wahrheit, dass Jesus bei uns ist, was die für dich bedeutet und welche Auswirkungen die für dein Leben auf dein Leben hat. Es ist ja so ein Vers, den man irgendwie bei auswendig lernen Versen, ist der ganz weit vorne, reiht sich so ein bisschen ein in so biblische Wahrheiten wie Jesus liebt mich, Jesus vergibt mir, Gott ist gut, Jesus ist immer bei mir. Das ist so, das ist eigentlich der Hammer, aber wir haben das so oft gehört, es hat sich ein bisschen wie abgenutzt. Also man ist so daran gewöhnt, das ist einem sehr vertraut, aber es kann einen nicht mehr so besonders begeistern oder überraschen. Und ich habe auch gemerkt, dass mein Kopf vieles von diesem Ich bin immer bei dir so relativiert hat. Also, dass ich denke, ja, cool, danke, tschüss, oder war noch irgendwas. Oder dass dieses Ich bin bei dir so ein bisschen, ist so ein bisschen für mich, mache morgens stille Zeit und dann ist es so, Jesus sagt, ich bin bei dir, ist so ein bisschen wie Küsschen auf die Stirn, wünsche dir einen schönen Tag, ich bin bei dir, aber das ist nur so eine Floskel. Also das ist so, wenn was ist, sagst du Bescheid, solange es läuft, ist ja alles gut. Ne? Dann brauchst du mich ja nicht und dann ist so, als würde Jesus immer mal gucken, ach ja, bei Elli ist alles in Ordnung, da brauche ich jetzt mich nicht weiter drum zu kümmern, die geht ja alles so. Oder dass ich denke, dieses ich bin bei dir bezieht sich auf die geistlichen Momente meines Lebens. Also wenn ich stille Zeit mache, natürlich, dann ist Jesus bei mir. Oder wenn ich so eine Predigt vorbereite, dann ist er auch bei mir. Oder wenn ich vielleicht ein evangelistisches Gespräch führe, dann ist er natürlich auch bei mir. Aber so der Rest, naja, wer braucht schon Jesus beim Kartoffeln schälen und einkaufen gehen? Das kriegt man ja auch so ganz gut hin. Und dieses Ich bin bei dir, wo Gott mich so neu drauf aufmerksam gemacht hat, das ist für mich mit einem anderen Gedanken verbunden, den ich mir in letzter Zeit oft vor Augen führe. Und zwar stelle ich mir immer die Frage, ist der Gott, an den ich glaube, derselbe Gott, von dem ich in der Bibel lese? Ist der Gott, an den du glaubst, ist das der Gott der Bibel? Ist dein Gott so präsent wie der Gott der Bibel? Ist er so lebendig? Handelt er genauso? Ist er so allmächtig, so nah wie der Gott der Bibel? Denn wenn ich in der Bibel lese, dann staune ich darüber, wie real Gott dort gewesen ist. Er spricht durch einen brennenden Dornbusch. Er gibt Anweisungen auf den Meter genau, wie groß ein bestimmtes Schiff gebaut werden soll. Er beschützt sein Volk in Kriegen, er wandert mit seinem Volk in Form einer Feuer- und Wolkensäule durch die Wüste. Wir kennen all diese Geschichten und ich lese das und ich finde das total selbstverständlich. Da stutze ich bei nichts. Ich meine ganz ehrlich, überlegt euch mal, diese Geschichten hätte Steven Spielberg in einen Film gepackt, den wir im Kino gucken. Wir würden doch ständig denken, Alter, jetzt hat er wirklich ein bisschen übertrieben. Also das ist jetzt nicht mehr realistisch. Das sind die Geschichten, die wir in der Bibel lesen, die sind nicht realistisch. Aber wir lesen die und denken, ja, na klar, ist doch logisch, ist so gewesen. Und gleichzeitig habe ich mich aber genauso daran gewöhnt, dass der Gott, mit dem ich heute lebe, dass der irgendwie anders geworden ist. Und dass der nicht mehr in Feuersäulen hier oder Wolkensäulen mit mir durchs Leben unterwegs ist, durch meine Wüsten. Zumindest spiegelt der Glaube, so wie ich ihn lebe, nicht wider, dass ich an einen allmächtigen Gott glaube, der Meere teilt und Regenbogen erfindet und Brote und Fische vermehrt und Tote auferweckt. Und dann gucke ich mich um in unserer Welt und dann denke ich, wo ist Gott eigentlich? Also ich meine, so leicht zu entdecken ist er gerade nicht, oder? Erst gibt es eine weltweite Pandemie, jetzt gibt es einen Krieg, der uns so nah gekommen ist. Wo ist Gott hier? Spricht Gott? Handelt Gott? Oder ist er vielleicht doch irgendwie anders geworden? Können wir nicht mehr so mit ihm rechnen? Ich meine, mein Kopf weiß, dass das eine Lüge ist, weil ja in der Bibel steht, dass Gott gestern, heute und in alle Zeit derselbe ist. Aber so wirklich wahrnehmen, tue ich das nicht. Und es fällt mir schwer, das zu glauben. Und dann ist mir eine Sache irgendwie neu klar geworden. Und vielleicht ist sie dir schon ganz lange klar. Und ich glaube, in dieser Predigt sage ich ganz viele Dinge, die so gar nicht neu sind. Verzeiht mir das, aber manchmal brauche ich das, dass ich mir diese Wahrheiten wieder neu vor Augen führe. Was mich neu fasziniert hat und mir auch manches neu erklärt hat, wir lesen die Bibel ja immer im Rückblick. Und wir lesen die Bibel immer so, als hätte einer so Regieanweisungen mit reingeschrieben. So Hintergrundinformationen, die aber die Leute in der Geschichte auch nicht so genau wussten. Also ich dachte, lass uns mal so eine Lebensgeschichte der Bibel anschauen und mal versuchen, sie so zu lesen, als wäre sie uns neu oder als hätten wir diese Regieanweisung nicht. Die Geschichte von Josef zum Beispiel. Also die muss man sich auch mal vorstellen, als würde man die als Blockbuster gucken oder als Roman lesen. Abgefahrene Geschichte. Es beginnt mit enorm schrägen Familienverhältnissen. Also da ist ein Jakob, also eine Großfamilie, Jakob, viele Geschwister, aber er ist der Liebling seines Vaters, also pädagogisch nicht besonders wertvoll. Er wird sehr von seinem Vater bevorzugt und aufgrund dessen von seinen Brüdern echt gehasst. Im wahrsten Sinne des Wortes ist Jakob ein Träumer und ehrlich gesagt, wenn man es mal ohne Vorkenntnisse liest, ein ziemlich unsympathischer Angeber, der nämlich seinen Brüdern ständig sagt, wie viel besser er ist und was er mal wieder geträumt hat, was ihm gezeigt hat, was er alles Tolles kann und seine Brüder nicht so. Dann gehen harte Intrigen los. Also was da passiert, das Hollywood nichts dagegen. Und die Brüder überlegen sich ein Mordkomplott gegen ihren Josef. Das werfen sie dann nochmal über den Haufen, aber sie verkaufen ihn an Sklaven und lügen dem Vater den Tod seines Lieblingssohnes vor. Und wenn ich das so lese, dann ist das bis hierhin keine Geschichte, wo mir klar vor Augen ist, dass da ein liebevoller Gott drin handelt. Diese Geschichte ist einfach nur krank und kaputt, wenn man sie mal so liest. Aber ich glaube auch da, wir haben diese Geschichte so verinnerlicht, dass sie uns nicht mehr übel aufstößt. Und vor allen Dingen wissen wir ja, wofür all das gut war, weil wir ja jetzt schon wissen, wie es einmal ausgehen wird. Das erste Eingreifen Gottes, von dem wir wirklich lesen, das ist, als Josef in Ägypten an Potiphars Hof ist. Dort steht in 1. Mose 39, Vers 2, der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen. Das heißt, Gott greift ein und stellt sich zu Josef. Aber wie sah das in dem Moment aus? Also Josef hat keine WhatsApp gekriegt, in der stand, hey, hier ist Gott, ich wollte dir nur gerade sagen, ich bin übrigens an deiner Seite, du kannst dich auf mich verlassen, das läuft schon. Josef lebt sein verkorkstes, verkauftes Leben in Ägypten. Und dann durfte er Stück für Stück erkennen, dass Gott sich zu ihm stellt. Und das war, glaube ich, ein Prozess. Und es war sichtbar in Details, nicht in großen Donnerschlägen. Und ich glaube auch, dass Josef eine sehr demütige Perspektive einnehmen musste, um zu erkennen, dass Gott in seinem Leben handelt. Denn er hätte ja auch sagen können, es ist Schicksal oder es ist Zufall oder es ist meinem charismatischen Auftreten zu verdanken, dass ich vor Potiphars Augen hier Gefallen gefunden habe. Es ist Gott, der da handelt, aber es ist nicht offensichtlich. Versteht ihr, was ich sagen will? Josef hätte auch sagen können, guckt euch meine Geschichte mal an, wo ist denn da Gott? Ja, Wo kann man denn hier Gottes Handeln erkennen in dem Mist, den ich erlebt habe? Ich sitze immer noch in Ägypten. Gott ist mir nicht nah. Mir geht's nicht schlecht hier, aber meine Version von Gott greift ein und ist mir nah. Die würde wirklich anders aussehen als das, was ich hier gerade erlebe. In Vers 23 in diesem Kapitel steht nochmal, der Herr war mit Josef. Übrigens, mittlerweile hatte die Schnitte von Potiphar Josef schöne Augen gemacht, weswegen Josef, weil er das Angebot abgelehnt hatte, war er ins Gefängnis gekommen. Und dort steht, und Gott war mit Josef. Und Josef sitzt im Gefängnis. Das ist wieder keine Geschichte, wo wir denken, ja, ist ja klar, guck mal, wie Gott da führt, ist der Wahnsinn. Das ist kein Lebenslauf, der nach Gottes Handeln aussieht. Und ich glaube auch, dass Josef Gottes Handeln nicht immer klar erkennen konnte. Der ist nicht morgens aufgestanden und hat gedacht, ich bin so gespannt, wo Gott heute wieder handelt. Die Umstände, in denen Josef war, die hätten auch ganz anderes vermuten lassen können. Aber Gott bereitet hier wichtige Schritte vor, mit denen er später das Geschick seines Volkes lenken wird. Es wird diese Hungersnot kommen und Gott bereitet vor, dass sein Volk in dieser Zeit versorgt sein wird. Übrigens, als es dann soweit ist, muss das Volk Israel durch eine Hungersnot. Auch das ist eine Situation, wo man sagen könnte, also wenn Gott mit seinem Volk unterwegs wäre, hätte ich mir das jetzt irgendwie anders vorgestellt, als dass die erstmal durch eine Hungersnot müssen. Wir lesen die Geschichten der Bibel im Rückblick. Und wir lesen die Regieanweisungen mit, sozusagen die Texte aus dem Off. Und wir wissen, was der Regisseur sich bei all dem gedacht hat. Aber all das war mitten in den Geschichten auch nicht so leicht erkennbar. Die Geschichten waren ja noch mittendrin. Sie waren ja noch nicht fertig. Und die Leute, die sie erlebt haben, konnten sie nicht vom Ende her lesen. Wir wissen, dass Gott alles in der Hand hielt, dass er größere Ziele damit verfolgte. Aber Josef zum Beispiel, der wusste das nicht im Voraus. Und dennoch war Gott ihm ganz nah. Er schrieb seine Geschichte. Er hatte ihn zu keinem Moment aus dem Blick verloren und aus den Händen verloren. Und ich frage mich oft, wie würden wir unsere Geschichten erleben, wenn wir sie vom Ende her lesen könnten? Oder wenn wir hier und da mal so eine Regieanweisung mitlesen könnten. Und Gott war mit Christa und Manuel und Siggi. Das können wir nicht lesen, das können wir nur demütig glauben. Und ich höre Menschen, die fragen gerade, wo ist Gott denn? Und ich erlebe mich als eine von denen, die manchmal fragt, wo ist Gott denn gerade? Erst Corona, jetzt der Krieg und Gott schweigt, er ist weit weg, er greift nicht ein. Spannend übrigens finde ich, dass die Leute, die wirklich schlimm betroffen sind, diese Frage oft nicht stellen. Max und Julia haben die Frage letzte Woche hier auf der Bühne nicht gestellt. Sie haben davon gesprochen, wie sie Gott erlebt haben, obwohl sie mittendrin gesteckt haben. Wo ist Gott denn? Ist er noch derselbe wie vor allen Zeiten? Ist er uns noch so nah? Schreibt er nach wie vor seine Geschichte mit uns, auch wenn es so anders aussieht? Sind wir bereit zu glauben, dass Gott sich nicht geändert hat und dass er da ist? Bin ich bereit, dass ich anerkenne, dass das, was gerade passiert, dass das Gottes Handeln ist? Bin ich bereit zu glauben, dass Gott mir nah ist und wirkt, auch wenn er vielleicht nicht das tut, wo ich dachte, dass es jetzt richtig wäre und dass er so Weltgeschichte schreiben müsste? Ich hatte doch so einen guten Plan, Gott. Könntest du nicht bitte dem bisschen mehr entsprechen, dann würde es mir leichter fallen, an dich zu glauben. Bin ich bereit zu glauben, dass Gott nah ist, auch wenn er Corona oder den Krieg oder sonst irgendwas nicht sofort beendet? Glaube ich und vertraue ich darauf, dass wenn ich die ganze Geschichte mit allen Regieanweisungen kennen würde, dass Gott nach wie vor mit souveräner Hand seine Geschichte schreibt? Und vertraue ich Gott, dass er wirklich die Wahrheit sagt, wenn er sagt, ich bin bei dir und ich halte dich und die ganze Welt in meiner Hand. Mir ist neulich nochmal aufgefallen, dass wir in der Bibel oft die Formulierung lesen, dass Menschen sagen, der Gott unserer Vorfahren oder der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ich fand das immer ein bisschen seltsam, weil wir das heute nicht mehr machen. Und ich habe mich gefragt, warum haben sie das getan? Und sie haben sich damit daran erinnert, dass derselbe Gott ist, wie der Gott ihrer Vorfahren, wie der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sie kannten diese Geschichten ihrer Vorfahren und sie haben sich selber daran erinnert, der Gott, mit dem ich spreche, der Gott, mit dem ich lebe, das ist genau derselbe Gott. Es hat sich nichts daran verändert. Es ist genau dieselbe Geschichte, die Gott heute mit mir weiterschreibt und er als Autor dieser Geschichte hat sich nicht ein bisschen verändert. Probiert das mal aus, wenn ihr betet, zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu beten. Das verändert was. Nicht an Gott, der muss daran nicht erinnert werden. Aber ich merke, es verändert was an meinem Gebet. Also ich bete nicht nur für schönes Wetter und danke fürs Essen, wenn ich zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bete. Wenn ich mir das vor Augen halte, dass ich mit demselben Gott unterwegs bin, der sich nicht geändert hat, dann bete ich anders. Ich muss Wahrheiten in meinem Leben immer verankern, damit sie mir nicht verloren gehen. Und wir hatten auf diesem Spaziergang mit diesen Frauen, hatten wir sie dazu eingeladen, dass sie da, wo sie vielleicht Lügen erkannt haben, dass sie das auf den Zettel schreiben durften. Und dieser Spaziergang endete dann an einem Lagerfeuer und sie durften diese Lügen dann verbrennen. Und dann hatten wir so kleine Holzscheibchen und sie durften sich das, was Gott ihnen vielleicht als Wahrheit neu aufs Herz gelegt hat, durften sie sich auf so eine Holzscheibe schreiben. Und ich habe dieses Ich bin bei dir, habe ich mir auf so eine Holzscheibe geschrieben und habe mir die in meine Jackentasche gesteckt. Also nicht in die habe ich zu selten an, sondern in meine Winterjacke, die ich jeden Tag anhabe. Und wenn ich jetzt unterwegs bin, dann fällt mir immer wieder diese Holzscheibe in die Hand. Und das ist so cool, weil ich in den unterschiedlichsten Momenten an meinem Tag daran erinnert werde, Gott ist jetzt hier. Wenn ich ins Auto einsteige, wenn ich im Aldi an der Kasse stehe, wenn ich meine Tochter zur Schule bringe, wenn ich mich ärgere oder sonst wo, dann fällt mir ein, ach ja, Jesus ist hier. Und dann stelle ich mir vor, dass er mit mir im Auto sitzt und dass er mit mir an der Kasse steht. Und dann merke ich, ich bräuchte Jesus doch hier an der Aldi-Kasse gar nicht. Aber er will bei mir sein. Er will mein Leben mit mir teilen. Der ist nicht nur für besonders geistliche Momente da. Er hat sich entschieden, dass er bei mir sein will. Und deswegen fährt er mit mir Auto und läuft mit mir in den Supermarkt. Jesus ist bei mir und Jesus ist bei dir. Als du heute Morgen aufgestanden bist, vielleicht geduscht hast, gefrühstückt, hierher gefahren, Jesus ist bei dir. Jesus ist gerade hier. Und das fällt uns hier in unserem Gottesdienst vielleicht noch relativ leicht zu glauben, gerade wenn wir so einen schönen Lobpreis hören oder so, dann scheint Jesus sehr präsent. Aber er ist immer da. Er vertröstet dich nie. Er sagt nie, du, heute ist schlecht, aber in 2 Wochen hätte ich noch einen Termin, dann könnten wir uns treffen. Er lässt dich nicht warten, er ist immer da. Und ich hatte letzte Woche so ein schönes Erlebnis, das möchte ich euch gerne erzählen, weil ich darüber staune, wie gut Gott mich auch kennt und wie real sein Ich bin da ist. Und dass es nicht nur irgendein Hirngespinst ist. Ich hatte einen schlechten Morgen, das habe ich schon mal. Ich hatte schlecht geschlafen, es hat geschneit, das macht sowieso per se schon einen schlechten Morgen. Und irgendwie war es in mir grau. Und ich bin mit unserer Jüngsten zur Schule gelaufen, ich bringe die immer zu Fuß. Und wir kommen immer an einem Blumenladen vorbei und da stand ein Eimer mit Tulpen vor der Tür. Ich habe mich noch gewundert, weil dieser Blumenladen nämlich geschlossen war, aber da war kein Schild und nichts dran. Und dann habe ich meine Tochter abgegeben in der Schule und gehe zurück und stecke meine Hand in die Tasche und finde die Scheibe, ich bin bei dir. Und dann denke ich so, ach ja, das ist schön, es ändert jetzt zwar auch nichts, mein Morgen ist immer noch blöd, aber gut zu wissen. Und ich gehe zurück und komme wieder an den Blumenladen vorbei und mir fallen diese Tulpen wieder auf. Und im selben Moment hält die Besitzerin des Blumenladens, fährt mit dem Auto vor, macht das Fenster runter und sagt, wir kennen uns nicht, ne? Wir haben uns schon mal gesehen, aber wir kennen es nicht. Und sagt, hey, such dir die schönsten Tulpen aus, ich schenke sie dir. Bitte was? Ja, du kannst sie mitnehmen, die schönsten, die waren wunderschön. Die waren nicht verblüht oder so. Ich schenke sie dir, nimm sie mit. Und ich bin mit einem Arm voller Tulpen nach Hause gegangen und einem Schild in der Tasche, ich bin bei dir. Und ich dachte, Gott hätte mir nicht schöner begegnen können in dem Moment als mit bunten Tulpen an diesem grauen Schneemorgen im April. Und ich musste selber schmunzeln, weil ich so dachte, na, war das jetzt Gott? Oder war das eine Blumenhändlerin, die Tulpen vor die Tür gestellt hat, weil sie die nämlich nicht mehr verkaufen konnte, weil sie zum Verkaufen nicht mehr schön genug waren? Die haben uns noch eine Woche gehalten in meiner Vase. Ich könnte auch sagen, das war ja Zufall. Aber ich könnte auch sagen, das war Gott, der da war und der mich beschenkt hat in dem Moment, weil er wusste, dass bunte Tulpen mir an diesem Morgen das Beste waren, womit er mir begegnen konnte. Vielleicht gehört eine Portion Naivität dazu, Gottes Anwesenheit in unserem Leben wieder zu entdecken. Wir können viel wegdiskutieren und viel erklären. Oder wir fangen wieder an zu staunen wie ein Kind über die Details in unserem Alltag, durch die Gott uns sagt, ich bin da. Dieser Gedanke, dass Jesus da ist, hat mich in der letzten Woche noch mit einer Sache überrascht, weil ich eine andere Predigt gehört habe und da hat mich ein Gedanke oder ein Satz so begeistert. Jesus ist nicht nur da, Jesus ist nicht nur anwesend, Jesus geht auch durch alles mit uns hindurch. Er ist nicht irgendwie abgeklärt oder teilnahmslos so ein Zaungast. Und in dieser Predigt ging es um die Geschichte von Lazarus. Jesus wird gerufen, weil sein Freund Lazarus gestorben war. Und Jesus kannte die Regieanweisungen dieser Geschichte. Jesus wusste, dass es nur noch wenige Augenblicke dauern würde, bis er diesen Lazarus von den Toten wieder auferwecken würde und die ganze trauernde Masse aufhören könnte zu trauern und sich wieder freuen dürfte, weil sie ein tolles Wunder erlebt haben. Das heißt, als Jesus dann ankam in dieser Situation, wo sein Freund Lazarus tot war und eine große weinende Menge vorgefunden hat, da hätte Jesus völlig cool bleiben können. Aber was tut Jesus? Jesus weint. Ist eigentlich albern, oder? Warum weint er denn? Total unnötig. Aber er weint. Und das Wort, das hier steht für weinen, ist ein Wort für tiefen Schmerz. Sein Freund Lazarus ist gestorben, die Menschen trauern. Und Jesus steht nicht teilnahmslos daneben, weil er mächtig und allwissend ist, obwohl er mächtig und allwissend war. Jesus ist mitten in dem Moment. Er geht mitten mit seinen Freunden, mit den Menschen durch diesen Moment hindurch und er weint. Kann dein Jesus weinen? Weint er mit dir? Lacht er mit dir? Feiert er mit dir? Spürt er deine Not? Kennt er deine Fragen? Durchlebt er all das mit dir? Oder ist Jesus immer so ein bisschen abgeklärt am Rand? Weil er ja mächtig und allwissend ist. Und wer mächtig und allwissend ist, der muss ja zumindest mal nicht weinen, ne? Jesus ist nicht nur da, er geht mit mir durch alles hindurch. Und warum ist das so wichtig, dass Jesus meine Emotionen kennt und sie mit durchlebt? Wisst ihr, ich erlebe das manchmal mit meinen Kindern. Dann kommt zum Beispiel unsere Jüngste, die Smilla, kommt nach Hause und erzählt mir ganz bewegt von einem Streit, den sie mit ihrer Freundin hatte und dass der Schultag heute total doof war deswegen. Und ich merke, wie ich dann manchmal das relativiere und dass ich dann sage, ach ja, ist nicht so schlimm, morgen sieht das alles schon wieder anders aus. Und wisst ihr was? Ich habe recht damit. In 99% der Fällen habe ich recht damit. Und trotzdem könnte meine Reaktion in dem Moment unangebrachter nicht sein, weil es mich von ihr total distanziert in meinem, ich sag mal, Wissen in dem Moment. Aber wenn ich mich zurückerinnere daran, wie ich mich damals als Sechsjährige in der Schule mit meinen Freunden gestritten habe und wie die ganze Welt zusammengebrochen ist, weil ich dachte, dass das nie wieder gerettet werden kann, dann kommt mein Herz ihrem Herz nahe. Und dann verstehe ich den Schmerz, den sie gerade erlebt. Auch wenn er gar nicht so schlimm ist. Aber ich kann nachempfinden, was er mit ihr gerade macht. Und Jesus bleibt nicht außen vor, weil er von einer höheren Warte ausschaut und die heilige Perspektive hat, obwohl er sie hat. Aber Jesus wurde ganz Mensch. Und Jesus kam uns ganz nah. Und das heißt für ihn, dass er durch alles mit uns hindurchgeht. Er kennt uns, er fühlt uns und er schätzt unsere Emotionen. Nur deswegen kann er uns überhaupt so nahe sein, weil er all das selbst erlebt hat. Und es geht noch einen Schritt tiefer. Durch den Heiligen Geist ist er nicht nur da und ist er nicht nur nah, er lebt in mir. Und das ist ein Thema, was ich nur ganz am Rande noch streifen will. Der Prediger, der an Pfingsten dran ist, wer auch immer das ist, der darf das voll auskosten. Aber bevor Jesus diese Welt verlässt, bevor er seine Freunde und Jünger zurücklässt, da fokussiert er sich ja auf das Wesentliche. Also wenn ich weiß, ich sterbe bald, dann werde ich ja dafür sorgen, dass das, was ich dann noch sage, nicht irgendein Blabla ist, sondern dass die ich zurücklasse, dass ich denen noch das Wichtigste mitgegeben habe, was mir auf dem Herzen ist. Und kurz bevor Jesus diese Erde verlässt, spricht er vom Heiligen Geist. Und er sagt Dinge wie, es ist besser, dass ich jetzt gehe, denn sonst würde der Heilige Geist nicht zu euch kommen. Er ist der Ratgeber, der euch in alle Wahrheit führt. Er wird euch an alles erinnern. Durch den Heiligen Geist könnt ihr den Vater um alles in meinem Namen bitten. Er ist der Tröster, er ist die Weisheit, er ist Gottes Gegenwart in deinem Leben. Und er wohnt in dir. So beschreibt Jesus den Heiligen Geist seinen Freunden. Was er übrigens nicht sagt, ist, es ist so eine Sache mit dem Heiligen Geist. Also wenn ihr den nicht gut in den Griff bekommt, dann könnte das ganz schön schief gehen, die Sache. Seid vorsichtig. Und was er auch nicht sagt, ist, der Heilige Geist ist nur manchmal da. Also dann, wenn es geistlich wird in eurem Leben, dann könnt ihr euch drauf verlassen, aber sonst eher nicht. Und was er auch nicht sagt, ist, gönnt dem Heiligen Geist mal eine Pause. Also seid euch im Klaren darüber, dass ihr den nicht immer verfügen könnt. Ich glaube, ich habe noch nicht so ganz viel über den Heiligen Geist verstanden. Aber was ich verstanden habe ist und worin ich immer mehr wachsen will, ist, dass er die ständige und ununterbrochene Gegenwart Gottes in meinem Leben ist. In meinem Herzen, in meinem Sein. Mitten da, wo ich bin. Und ich trenne mein Leben so oft in wichtig und unwichtig und in geistlich und alltäglich. Und Jesus tut das nicht. Jesus tut das an keiner Stelle. Er sagt, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er lebt immer in euch. Er ist immer da. Bis ans Ende aller Tage. Und ich habe mich gefragt, in welchen Momenten frage ich den Heiligen Geist um Rat? Ich habe mal in einem Buch gelesen, wo der Autor schrieb, es ist egal, welche Entscheidung ich treffe, ich nehme mir immer einen Moment Zeit und frage den Heiligen Geist um Rat. Wisst ihr was? Ich habe das total belächelt. Ich fand es total seltsam. Ich dachte, wie blöd ist das denn? Muss ich auch nicht dauernd nachfragen. Und dann hat mich das aber echt total überführt, weil ich dachte, warum frage ich denn eigentlich nicht den Heiligen Geist? Das hat doch auch was mit Übung zu tun. Warum denke ich denn nicht lieber einmal zu oft als einmal zu wenig gefragt? Was ist denn meine Sorge dabei? Warum frage ich Gott nicht, bevor ich etwas kaufe, bevor ich mich um einen Urlaubsort oder für einen Urlaubsort entscheide, bevor ich einen Anruf mache? Warum komme ich vorher nicht mit dem Heiligen Geist ins Gespräch? Was könnte denn das Problem sein? Dass der Heilige Geist vielleicht sagt, hey, sorry, aber mit dem Problem musst du mir jetzt echt nicht kommen, das ist nicht mein Thema. Also das kriegst du alleine hin, wenn es mal wieder wichtig wird, dann können wir miteinander reden. Oder habe ich Angst, dass er gar nichts sagt. Ich meine, selbst wenn, wäre das denn schlimm? Ich habe dem Heiligen Geist Raum gegeben, dass er reden darf. Und ich bin mir sicher, er würde den Raum einnehmen, wenn er etwas dazu zu sagen hat. Und wenn er es nicht tut, dann habe ich aber trotzdem geübt, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Ich habe doch nichts zu verlieren. Das ist doch gut. Und ich musste auch wieder verstehen, ich tue das nicht, um Jesus oder dem Heiligen Geist einen Gefallen zu tun. Der ist nicht einsam, wenn ich ihn nicht einbeziehe. Der ist nicht auf der Suche nach Freunden und biedert sich an. Und wenn ich mich nicht erbarme, dann ist er leider so alleine. Ich tue das doch für mich. Ich darf lernen, dass Jesus in meinem Leben da ist. Jeden Tag, jeden Moment, an allem interessiert. Ganz egal, was ich erlebe, ganz egal, wo ich bin. Und je mehr ich das übe, desto präsenter wird das sein. Ich brauche das, dass ich den Heiligen Geist frage und dass ich mir der Gegenwart Gottes in meinem Leben bewusst bin, denn ich habe seine Wegweisung so notwendig. Vielleicht fragst du dich jetzt immer noch, warum diese Predigt eigentlich "Kann dein Gott reiten?" heißt. Wir haben heute Palmsonntag und die Katrin hat die Geschichte vorgelesen mit dem coolen Bild hier am Beamer. Und ich rate euch mal was. Wenn ihr Geschichten der Bibel nochmal neu lesen wollt, dann lest sie mal mit Kindern. Ich habe diese Geschichte vom Palmsonntag unserer Jüngsten vorgelesen, bevor ich diese Predigt vorbereitet habe. Und ihre erste Reaktion war: Mama, kann der Jesus eigentlich gut reiten? Also wenn auf diesem Esel noch nie einer geritten war, dann ist das ganz schön schwierig. Der war ja nicht eingeritten. Warum hat der nicht ein Pferd genommen, was schon ans Reiten gewohnt war? Da werde ich vielleicht mal irgendeinen Theologen fragen, ob der mir das erklären kann. Aber es stimmt. Und warum nimmt Jesus überhaupt einen Esel? Wer reitet denn auf einem Esel? Ich meine, das war damals nicht so ungewöhnlich, aber ein Pferd wäre doch viel eindrucksvoller gewesen. Ein Pferd war ein Zeichen von, ein Reittier im Krieg, ein Zeichen für Macht und Reichtum. Der Esel hingegen war ein Zeichen von Gewaltlosigkeit und Demut. Und in Jesaja 9, Vers 9 wurde das bereits angekündigt. Und viele hätten sich damals von Jesus gewünscht, dass er machtvoll in Jerusalem einzieht und dass er den Römern und ihrer Herrschaft ein Ende setzt und dass er endlich politisch alles umkrempelt, wie so ein König, den man sich wünscht und den man gebraucht hätte. Und dass sein Reich gleich in Glanz und Gloria für alle sichtbar wird. Und dann kommt er auf dem Eselsfohlen, als Zeichen seiner Demut. So wie Jesus kommt, war nicht so, wie die Menschen es erwartet haben. Aber es war so, wie die Menschen es gebraucht haben. Er hat keine Erwartungen erfüllt, aber er konnte die Geschichte wieder von ihrem Ende her sehen. Er wusste, warum die Dinge so, wie sie sind, richtig sind, weil sie Teil von Gottes Geschichte sind. Jesus ist auch hier anders, als es sich gehörte, anders als erwartet, aber er war auf diese Art und Weise den Menschen so viel näher, so nah, wie sie es brauchten. Und jetzt stelle ich dir diese Frage: Kann dein Gott reiten? Erwartest du, dass Gott, dass Jesus in dein Leben einreitet? Auf einem Esel voller Gnade und Frieden und dennoch mit Macht, mitten in deinen Alltag hinein. Kann dein Gott reiten? Kann er dir da begegnen, so wie es für dich richtig ist? Glaubst du, dass er derselbe Gott ist, der er schon immer war und der er in Ewigkeit sein wird? Und dass er genau als dieser Gott sich in deinem Leben erweisen wird? Jesus ist da. Die Frage ist, ob wir ihn erwarten und ob wir ihn sehen. Und ich habe euch was vorbereitet. Ich habe euch Holzscheiben gemacht, auf denen steht: Ich bin bei dir. Und die findet ihr draußen in einem kleinen Körbchen da, wo auch die Kollekte steht. Und ihr dürft euch die mitnehmen. Ich habe sogar ein paar auf Englisch gemacht. Also für unsere ukrainischen Freunde oder auch wer sonst lieber ein Englisches haben möchte, ihr müsst mal ein bisschen stöbern, es sind ein paar Englische dazwischen. Und ihr dürft euch die gerne mitnehmen und vielleicht möchtet ihr euch die ja auch irgendwie in die Jackentasche stecken oder irgendwo anders hin platzieren, ins Portemonnaie oder so, wo immer mal wieder euer Blick darauf fällt, dass Jesus da ist, mitten in deinem Leben, da wo du ihn brauchst, will er dir begegnen. Und ich bete noch. Jesus, du bist da. Und das klingt so platt in unseren Ohren. Wir haben uns da so dran gewöhnt und dennoch verändert es alles. Du bist uns ganz nah. Du bist mitten in all dem, was wir erleben. Du durchlebst es mit uns und du lebst in uns. Und ich glaube, Worte haben da wenig Einfluss auf uns, denn es mangelt uns nicht an Wissen. Aber du kannst uns neu begegnen und uns neu daran erinnern und uns mitten in unserem Leben zeigen, was das verändert, dass du da bist. Ich danke dir, dass du unendlich geduldig bist und nie müde wirst, uns das immer wieder zu zeigen. Ich bin gespannt darauf, deine Gegenwart in meinem Leben zu entdecken. Amen.